Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Impulse der Anthroposophie für die Entwicklung der Menschheit vom 19.10.2004.
Liebe Freunde, unser Vortragszyklus heißt die Anthroposophie als Zukunftsimpuls und ihre praktische Verwirklichung im täglichen Leben. Es geht also darum, dass wir versuchen wollen, wirklich ein paar praktische Dinge zusammenzutragen, wie man aus anthroposophischer Gesinnung heraus im alltäglichen Leben einfach anderes umsetzen kann, als was die breite Masse es tut. Wir leben in einer Zeit doch sehr großer Geistlosigkeit verbreiteter, aber im Untergrund kann sich doch einiges anderes vorbereiten und das ist dringend notwendig. Gerade Europa, Mitteleuropa im Speziellen, hätte hier oder hat hier eine große Aufgabe zu vollbringen und schläft in geistiger Hinsicht doch sehr vielfach. Es ist interessant, ich habe einige amerikanische Bekannte, die das auch mit Sorge betrachten, die also sie sehen ihr Land, wo sie also eine gewisse geistige Lehre finden und schauen jetzt zurück auf Europa und finden dort im Grunde nur den Abklatsch des äußeren amerikanischen Wesens. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt natürlich Einzelne bei den Amerikanern auch, die eine sehr große geistige Vertiefung haben. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ein System, das sehr halt auf äußere wirtschaftliche, technische Fortschrittsgesinnung aufbaut und wenig Geistiges im Hintergrund, gerade in der jetzigen Zeit. Und Europa ist zurzeit auch ein großes geistiges Vakuum in Wirklichkeit. Man muss leider sagen, dass, naja, im Grunde seit der Zeit des Zweiten Weltkrieges, seit der Zeit des Nazi-Regimes, die letzten Reste der Geistigkeit fast in Europa ausgerottet sind. Namentlich in Mitteleuropa ausgerottet sind. Und dass wir im Großen und Ganzen leben noch ein bisschen von der Vergangenheit, was in der Kunst so gepflegt wird und dergleichen. Aber da ist sehr viel Museales drinnen und das, was es an Neuem gibt, ist zum großen Teil nichts, was in die Zukunft führt. Es sind also keine, wie soll ich sagen, aufbauenden geistigen Impulse. Natürlich, es gibt Ausnahmen, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber es ist im Großen und Ganzen ein Vakuum da. Denn Kunst, zum Beispiel Kunst, also Kunst, hinter der keine geistige Gesinnung steht, ist keine Kunst. Jetzt frage ich Sie, sehen Sie sich die Gegenwartskunst an, sei es in der bildenden Kunst, sei es in der Dichtkunst, im Drama und so weiter, sehen Sie sich das an, wie viel wirkliche geistige Gesinnung, wie viel geistiges Bewusstsein dahinter steht. Was Sie haben, ist zum großen Teil ein Ausdruck, naja, ein expressiver Ausdruck des Persönlichen, des ganz kleinen Persönlichen. Das mag eine gewisse Berechtigung haben, Kunst im höheren Sinn ist es eigentlich nicht. Und weil es ist halt eine übersteigerte Selbstdarstellung, wenn Sie so wollen. Das finden Sie heute sehr wesentlich in der Kunst. Und das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Die Gefahr ist nur sehr groß. Insgesamt ist das Kunstverständnis so zurückgegangen, dass man sich nicht mehr traut, das zu beurteilen und auch offen auszusprechen, was Kunst ist und was nicht Kunst ist, und das zu unterscheiden. Wenn heute etwas gut vermarktet wird und in die Schlagzeilen kommt, dann ist es halt Kunst, weil irgendwer behauptet, das ist Kunst, und weil es in den Medien steht, das ist Kunst. Das ist es noch nicht. Deswegen. Es muss also eine geistige Gesinnung etwa in die Kunst hinein. Es muss eine geistige Gesinnung in die Wissenschaft hinein. Es muss eine geistige Gesinnung hinein in die Pädagogik vor allem. Das ist ja das, was wir mit der Waldorfpädagogik versuchen, dass also da ein geistiger Hintergrund hineinkommt. Und an sich die Möglichkeiten dazu sind da, denn das ist das Paradoxe, dass einerseits sehr wenig von geistigen Impulsen heute äußerlich umgesetzt wird, dass aber eigentlich ein großes Potenzial an geistigen Kräften vorhanden ist. Und dass man nur herankommen muss, sozusagen. an geistigen Kräften, sowohl im Positiven wie im Negativen. Und es geht halt einfach darum, die positiven geistigen Kräfte zu stärken. Und dazu wollen wir jetzt ein bisschen einmal praktische Anregungen zu geben, wie man sich selbst, naja, dazu bringen kann oder dazu erziehen kann, dass man selber unmittelbare Beziehung zum Geist hat. Ich möchte nicht von Schulungsweg im Großen sprechen, das wäre schon viel zu hoch angesetzt. Es geht darum, wie man wirklich im alltäglichen Leben gewisse Änderungen mit sich durchführen kann, um einfach ein präziseres, bewussteres, klareres Zugehen auf den Geist finden kann. Wir haben das letzte Mal gesprochen über die praktische Ausbildung des Denkens vor allem. Des Denkens deswegen, weil der Intellekt in unserer Zeit eine sehr große Rolle spielt. Wir sind hauptsächlich Kopfmenschen, das muss man zugeben. Im Sprachgestaltungsunterricht merke ich das immer wieder, wie schwer sich die Kopfmenschen mit dem Künstlerischen tun. Weil das oben im Kopf wissen sie alles und schon in der Sprache allein können sie es aber nicht künstlerisch umsetzen und sogar nicht in der Körperbewegung und so fort. Da ist eine große Hemmung drin. Wir leben halt in einem intellektualistischen Zeitalter und der Rest des Menschen verkümmert ein bisschen. Wir müssen also ein Denken gewinnen, das nicht bloß den Kopf ergreift, sondern den ganzen Menschen ergreift. Es ist nämlich nicht wahr, dass das Denken nur etwas mit dem Kopf zu tun hätte. Damit hat nur unser strenger Intellekt etwas zu tun, der seine Aufgabe hat, der wichtig ist, aber der alleine nicht genügt. Wir müssen dazu bekommen, ein Denken mit dem ganzen Menschen, ein Denken aber vor allem mit dem Herzen. Das ist das, was uns am nächsten liegen muss. Ein Herzdenken wirklich zu entwickeln. Und dazu haben wir das letzte Mal ein paar Übungen sozusagen vor Augen gerufen, wie man denn das Denken verstärken kann, sodass es lebendiger wird, dass es geistgemäßer wird, dass es aus der Starrheit des bloßen Intellekts herausgeht. Denn der bloße Intellekt, was macht der Intellekt? Wir haben gesagt, er spekuliert eigentlich über die ganze Welt und kann aber an die Wirklichkeit nicht heran. Wird eigentlich auch von der Wissenschaft und von der Philosophie im Grunde eingestanden. Wie die Wirklichkeit tatsächlich ist, kann man nicht sagen. Kant hat schon formuliert, das Ding an sich ist unzugänglich. Das kann man jetzt wissen. Wir können aber Gedankennetze ausspinnen und die über die Wirklichkeit drüberlegen und schauen, ob das so irgendwie zusammenpasst oder nicht. Das heißt, die Wahrheit können wir zwar so nie ergründen, aber wir können ganz gute oder weniger gute Vermutungen darüber anstellen. Das ist alles. Das heißt, was ist es im Grunde? Spekulative Metaphysik, möchte ich sagen. Spekulation über etwas, das unsere Erfahrung nicht zugänglich ist. Wir denken uns halt aus, wie es sein könnte, aber nichts Genaues weiß man nicht. Das ist im Prinzip der Intellekt. Das Einzige, was der Intellekt wirklich vollkommen durchschauen kann, sind technische Zusammenhänge. Die Technik ist wirklich das Einzige, die sich in rein logisch, kausal nachvollziehbaren Vorgängen im Wesentlichen erschöpft. Eine Maschine kann ich konstruieren mit diesem Denken und sie vollkommen von A bis Z durchschauen, auf dieser Art des Denkens. Das ist das Einzige. Ich kann nicht durchschauen auf diese Art, etwa die Natur als Ganzes, oder auch nicht die Natur in den Einzelheiten. Wenn ich das Wachstum einer Pflanze, das Leben einer Pflanze nur betrachte, dann kann ich noch so viel Biochemie und Biologie und weiß Gott was studieren daran und wir haben Bibliotheken heute damit gefüllt. Aber was das Leben ist, verstehen wir deswegen trotzdem grundsätzlich nicht. Weil das Leben eben mehr ist als ein technischer Prozess. Und wenn Sie sich anschauen, wie in der Wissenschaft das Leben beschrieben wird, dann wird es im Prinzip beschrieben wie ein technischer Prozess. Solche Prozesse laufen auch in den Organismen ab. Aber der Kern der Sache, das Leben selbst, ist damit noch nicht erfasst. Dazu bedarf es also einer anderen Art der Forschung und des Denkens. Und wir haben uns gerade das letzte Mal beschäftigt ein bisschen, wie kann man das Denken so beweglich machen, dass es jetzt auch solche Naturvorgänge verstehen kann, begreifen kann. Und da geht es darum, gerade auf das intellektuelle Spekulieren zunächst zu verzichten und in eine präzise Anschauung der Natur einzutreten. Und sag zum Beispiel das Witterungsgeschehen. Wir schauen uns am Abend an, wie die Witterung ist, die Wolkenstimmung ist, die Färbung der Sonne. Machen uns ein genaues inneres Bild davon. Das denken wir uns gar nicht dazu. Wir versuchen ein möglichst klares, präzises Bild in uns zu erzeugen und dieses Bild dem Gedächtnis einzuverleiben. Dasselbe machen wir morgen wieder, mittags vielleicht, am nächsten Abend und so weiter. Und wir versuchen dann diese Bilder im inneren Nacherleben ineinander übergehen zu lassen. Ohne irgendwas darüber zu spekulieren. Und wenn man das eine Zeit lang macht, ich weiß nicht, ein Monat, ein Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, je nachdem, dann wird man sehen, dass man sehr präzise das Wetter vorhersagen kann. Und so geht es aber mit vielen Naturvorgängen, die ich zunächst überhaupt nicht durchschaue, von denen ich keine Ahnung habe, wie das eigentlich funktioniert, aber ich übe mich in einer präzisen Anschauung der Welt. Das ist etwas, was uns nämlich fehlt heute. Man sagt einerseits, wir leben in einer sehr äußerlichen Gesellschaft, in einer Welt, die sehr auf Sinnliche konzentriert ist, aber in Wahrheit sind wir gerade auch im Sinnlichen sehr, sehr oberflächlich. Und wir müssen gerade die sinnliche Wahrnehmung als erstes sehr, sehr verstärken, sehr bewusster machen, nicht das meiste verschlafen und nur die wildesten Eindrücke in uns aufnehmen, sondern die Feinheiten der Natur beobachten in ihrer ständigen Verwandlung. Und in ihrer ständigen Verwandlung liegt nämlich eine Gesetzmäßigkeit zugrunde. Und die nehmen wir langsam auf, wenn wir diese genauen Beobachtungen anstellen und uns des intellektuellen Spekulierens darüber enthalten. Die Erscheinungen in der Natur sind nämlich gesetzmäßig geordnet. Nur sie sind nicht geordnet in einer abstrakt erfassbaren Gesetzmäßigkeit, sondern in einer bildhaft erfassbaren Gesetzmäßigkeit. Und wenn ich mich in dieser Anschauung übe, dann fange ich an, eine andere Art des Denkens zu entwickeln. Ein Denken, das nämlich nicht darin besteht, dass ich spekuliere über die Welt, sondern dass ich beginne wahrzunehmen, welche Gesetzmäßigkeiten, sprich welche Gedankenkräfte dem Bau der Natur und dem Werden und Vergehen der Natur zugrunde liegen. Denn das ist überhaupt das Allerwichtigste, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, in der Natur draußen ist das wirkliche Denken. Was wir in uns haben, ist nur so eine kleine Miniaturausgabe des Denkens. Das wirkliche Denken ist eine reale, gestaltende Kraft in der Natur draußen. Wenn wir von Gedanken in ihrer Realität sprechen, dann sind die Kräfte in der Natur draußen. Das sind natürlich anders als das Gedankenbild, das wir in uns erleben. Das ist halt nur ein blasser, kraftloser Schatten. Aber das Denken in seiner Wirklichkeit ist gestaltende Naturkraft. Ist letztlich das, was Rudolf Steiner Ätherkräfte nennt. Und der Bildekräfte nennt. Formbildekräfte, was gestaltend in der Natur wirkt. Das ist das Denken in seiner Realität. Und auf die genannte Art kann man sein eigenes Denken dazu erziehen, dass es sozusagen zum Wahrnehmungsorgan für dieses Weltendenken wird. Das ist das Wichtige daran. Also eine Verwandlung des Denkens ist sehr wichtig. Wir haben dann noch eine ganze Menge anderer Übungen angeführt, ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Eine Übung vielleicht noch, weil sie uns jetzt zu dem heutigen Thema führen wird, Gedankenkontrolle. Das ist auch etwas sehr Wichtiges. Gedankenkontrolle heißt, dass ich mir zunächst einmal zur Übung am Tag irgendwann einmal ein paar Minuten Zeit nehme, und in diesen paar Minuten in meinem Bewusstsein nur die Gedanken oder den Gedanken anwesend sein lasse, den ich ganz bewusst willentlich in den Mittelpunkt des Bewusstseins stelle. Das ist nämlich im normalen Alltagsleben nicht der Fall. Im normalen Alltagsleben beobachten Sie sich tausende Gedanken, so bewusst, halb bewusst durch die Seele ziehen, wieder kommen, wieder gehen. und wo man eigentlich die Gedankenbewegung nicht selbst in der Hand hat. Ja, das ist jetzt dort der Fall, wo die Menschen glauben, dass sie jetzt sich nur mit ihren Gedanken beschäftigen. Ich möchte Ihnen was sagen, das meiste, was wir heute als Denken bezeichnen, ist nichts anderes als Gedanken, die wir von irgendwo übernommen haben, die wir vielleicht ein bisschen modifizieren und in einer anderen Zusammenstellung kombinieren, aber die wir von irgendwo haben, die uns durch die Schule eingeprägt wurden, die uns durch die Zeitung zufliegen, die uns durch unsere Erziehung oder durch unsere Studien auf der Universität zukommen, mit dem sind wir mal vollgestopft. Das sind alles nicht unsere Gedanken in Wahrheit. Das sind Gedanken, die wir in uns aufgesammelt haben, die meistens auch nicht lebendig sind, sondern die halt irgendwie fertig sind, die Bausteine, die man noch kombinieren kann. Und damit füllt sich der größte Teil des bewussten Tageslebens, was das Gedankliche betrifft. Also das sind alles nicht Gedanken, die wir durch unsere eigene Willkür in den Mittelpunkt des Bewusstseins stellen. Das ist alles sicher brauchbar, nützlich für manche Zwecke, will ich jetzt gar nicht ableiten, wenn ich sagen, jetzt sterben alle Schulen zu, das darf nichts mehr aufgenommen werden. Aber das ist alles noch kein eigenes Denken. Auch, ich sage das auch gleich, auch die Menschen, die so kritisch denken, auch wie kritisch denken, man ist ja gern kritisch heute auch, das ist im Grunde auch nichts anderes. Es ist halt ein Gedankenreservoir, das weniger aus der Hauptströmung herausschöpft, sondern aus einer anderen Strömung, aber es ist meistens auch was sehr vorgefertigt ist. Man darf sich also da gar keine Illusionen hingeben. Die Übung besteht also darin, Gedankenkontrolle zu üben, indem man einen Gedanken völlig frei wählt und in den Mittelpunkt des Bewusstseins stellt. Das kann was ganz was Simples sein. Ich weiß nicht, wenn man sich einen Bleistift her und versucht, wieder den Bleistift nachzudenken. Also möglichst nicht irgendein großes philosophisches Thema oder irgend sowas, das ausufert ins Hundertste und Tausendste, sondern ein ganz kleiner, bescheidener, möglichst langweiliger Gedanke. Möglichst Fahrzeuggeschichte sein. Je Fahrzeuggeschichte, umso größer ist nämlich die Anstrengung, dass man dabei bleibt. Mein Gott, was soll ich jetzt über den 5 Minuten über den Bleistift nachdenken? Ohne dass irgendein anderer Gedanke sich hineinmischt. Ganz einfach, da gehen wir es einmal aus. Irgendwas fällt an ihr, aber was man muss immer besser reden. Bleistift. Ach, heute, das ist mit sieht schon wieder. Bleistift. Und schon wieder kommt irgendwas. Nämlich ganz interessant, glaube, wenn man so eine Übung beginnt, spüren 100.000 Gedanken herein. Die nämlich in Wahrheit immer da sind, immer im Untergrund da sind, natürlich machen wir es. Meistens im Alltag gar nicht so. Weil die meisten Gedanken, die so unterschwellig herumwurzeln in uns, die verschlafen eigentlich. Aber sie sind dauernd da. Wenn man sich ein bisschen genauer beobachten kann, merkt man das auch. Das ist so, schon fast wie ein Träumen ist, dass sie immer brodeln, immer so ein paar Gedanken im Untergrund. Die müssen wir eigentlich alle bei dieser Übung loswerden. Damit wir den Zustand herbeiführen, bei dem im Untergrund ist sozusagen gut, wo nur die Konzentration auf dieses einzige Bild ist, auf diesen einzigen Gedanken ist, auf diesen einzigen bescheidenen, ganz kleinen Gedanken. Wenn man sich ganz frei wählt, das ist auch ganz wichtig. Wenn wir sich die Gedanken anschauen, vielleicht noch das auch zu ergänzen, und sagt also, das meiste, was wir an Gedanken im Alltag haben, ist eigentlich nicht unser Gedanke, sondern das, was wir übernommen haben. Versuchen Sie sich einmal bewusst zu machen, wie anders Sie denken würden, wenn Sie 50 Jahre früher in Schäckens geboren wären. Ob Sie die Welt genauso beurteilen würden, wie Sie jetzt hier beurteilen. Ob sie über alles die gleiche Meinung hätten, oder ob sie nicht einfach dadurch, dass sie vor 50 Jahren an einem ganz anderen Ort der Welt geboren werden, ganz anders denken würden. Über viele Dinge. Und ganz, das heißt, das Selbstverständnis der Welt hinnehmen würden. Das ist aber nichts, was mit Ihrer Persönlichkeit wirklich was zu tun hat, sondern das hat nur etwas zu tun mit dem Ort und mit der Zeit, in die Sie hineingestellt worden sind. Oder wenn Sie gerade denken, es gehen wir zu richtig Mittelalter, wenn Sie sich vor, Sie sind geboren, da ist irgendein kleiner Bub auf einer Burg irgendwo und noch viel logische Gedanken haben Sie sich eh nicht damals gemacht, die meisten, aber abgesehen davon, Sie würden die ganze Welt ganz anders sehen. Einfach dadurch, dass sie in einer anderen Zeit und einem anderen Ort wären. Hat noch nichts mit ihrem wahren Ich zu tun. Man kann höchstens das eine sagen, natürlich, dass der Mensch zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort geboren wird, ist nicht ganz zufällig. Wir schneiden nicht so zufällig herein, sondern gewisse sprechen der Anthroposophie von wiederholten Erdenleben, die der Mensch durchmacht. Und mit dem Schicksal, mit der Schicksalsbildung, die damit verbunden ist. Und dass es schon einen gewissen Sinn hat, dass wir zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort geboren werden. Das ist eine gewisse Anziehungskraft, sozusagen vorhanden zu einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Aber trotzdem, das, was wir da lernen und aufnehmen von außen, sind wir. Das ist nicht ich. Das ist Außenwelt im Grunde, gedankliche Außenwelt. Also das müsste man einmal alles loswerden. Dann würde man erst dorthin kommen, dass wirklich schöpferische Tätigkeit des Lichts im Gedanklichen zunächst ist. Von mehr wollen wir ja noch gar nicht reden. Aber im Gedanklichen. Aber um dorthin zu kommen, ist eben eine gute Übung, einen frei gewählten Gedanken ins Bewusstsein zu stellen und ihn festzuhalten während einer kurzen Zeit. 5 Minuten sind eine Ewigkeit dafür. Sind wirklich eine Ewigkeit dafür. Wenn das wirklich funktionieren soll, ohne dass irgendwas sich da querlegt. Und wichtig bei der Übung ist auch, dass Sie den Gedanken möglichst lebendig das Bewusstsein stellen. Also nicht abstrakt. Wieder wenn ich zum Beispiel beim Bleistift nachdenke, nicht abstrakt, weil ich erinnere mich, was habe ich in der Schule gelernt, wie stellt man Bleistift her, aha, so und so, spult es ab und das war's. Da muss also sehr, sehr, sehr lebendig, sehr bildhaft herangehen, mir das alles vorzustellen, also ein bildhaftes Denken, ein sehr intensives Denken dabei zu entwickeln. Sie werden sehen, je stärker einem das aber auch gelingt, das Denken bildhaft zu machen dabei, umso eher erreichen Sie es auch, dass Sie andere fremde Gedanken, die sich einmischen wollen, fortjagen können. Das ist überhaupt das Geheimnis an der ganzen Sache, je intensiver ich mein seelisches Innenleben ausbilde, je konzentrierter ich dabei bin, je dichter das Ganze ist, desto leichter kann ich störende Einflüsse abschirmen und vertreiben. Strenge Gedankenkontrolle. Diese strenge Gedankenkontrolle ist eine von 6 Übungen, die Rudolf Steiner angibt. Und die er oft nennt, die sogenannten Nebenübungen oder die allgemeinen Anforderungen, die jeder an sich stellen muss, wenn er auch nur eine elementare geistige Entwicklung durchmachen will. Also es geht hier, wie gesagt, nicht um Schulungsweg im Großen oder ein Feldherr oder sowas zu werden. Bevor man darüber kümmern, muss man nur einige Schritte machen. Also wenn man gar nicht so weit greifen. Aber um wirklich im Geistigen nur einen Schritt weiterzukommen, ist es sehr gut, dass diese allgemeinen Anforderungen oder diese Nebenübungen besonders zu pflegen. Und da ist eben diese erste Übung strenge Gedankenkontrolle. Zumindest wenn er in einigen paar Minuten am Tag das durchzuführen, mehr wird dann nicht gelingen. Am Anfang. Und Herr Steiner sagt, es ist ganz gut, wenn man sich einmal zum Beispiel ein ganzes Monat lang mit dieser Übung beschäftigt. Eben auch zum Mittag oder am Abend oder am besten in der Früh, am besten gehen die Übungen eigentlich in der Früh. Also das, was ich Ihnen auch am meisten empfehle, wenn Sie seine Übung machen in der Früh, noch beim Frühstück, 5 Minuten hinsetzen und das machen. Warum nämlich? Weil das sind, wenn man aus dem Schlaf herauskommt, sind die geistigen Kräfte, die man da mitbringt, noch am relevantesten. Dann bringt man eigentlich im Wald die geistige stärkste Kraft mit, um diese Konzentration auch durchzuführen. Ich weiß nicht, wenn sich sonst die Morgenmuffel sind, oder in der Früh bin ich noch ganz verschlafen, das heißt, da geht das immer eher Abendmensch. Aber auch für die keine Morgenmenschen sind, die Übungen morgens zu machen. Das wird funktionieren, man muss mehr Geduld haben. Man muss bei diesen ganzen Übungen Geduld haben und sich nicht dadurch abschrecken lassen, dass die so bescheiden ausschauen, so klein sind, aber solche Trennungen, wenn ich da gleich sitzen auf den Kissen und ich dann lächerlich. Also jetzt mache ich zweimal gut. Hey, der findet, das ist noch keiner geworden, ich sag, funktioniert nicht, danke, auf Wiedersehen. Man muss Geduld haben. Geduld, Ausdauer, und diese Geduld und Ausdauer bringt einen eigentlich weiter. Im zweiten Monat sollte ich eine zweite Übung dazu gesellen. Dazu gesehen heißt, dass man die erste zwar nicht mehr so intensiv, aber doch noch weiter pflegt, also die Gedankenkontrolle. Die zweite Übung ist eine, die fördert die Initiative des Handelns, des Tuns. Etwas, was auch besonders wichtig in unserer Zeit ist, um Menschen hervorzubringen, die wirkliche Tatkraft haben, die Entschlussfreudigkeit haben, die den Willen haben, sich da etwas einzusetzen. Und zwar Tatkraft, aber wirklich aus der freien Entscheidung des Ich heraus, nicht aus der Getriebenheit einer Situation heraus oder aus bloßer beruflicher Notwendigkeit heraus. Nicht aus dem heraus passiert ja sehr vieles. Aber überlegen Sie auch da immer wieder, wie viele Handlungen man wirklich am Tag aus völlig freien Entschluss heraus sieht. Die nichtig ergeben aus irgendeiner Notwendigkeit heraus, mit dem man sozusagen beruflich, privat oder sonst wie genötigt wird. Dann wird sich ganz aus dem freien Entschluss heraus ergeben. Die sich auch nicht aus dem heraus ergeben, dass uns irgendwelche Geschirrten oder Trieger vielleicht dazu hinweisen. Kann ja auch sein, kann sagen, na gut, also, wenn ich mir 8 Uhr Wein trinke, hat das nichts mit beruflicher Notwendigkeit zu tun, auch nicht mit privater Notwendigkeit, na ja, aber der Gusto ist es halt ja nicht bereit. Na, das ist auch nicht unbedingt der freie Erinnerungsschluss. Also, auch da muss man vorsichtig sein. Man kann diese Initiative des Handelns, des Tuns, am besten dadurch schulen, dass man sich irgendeine bestimmte Handlung, einen bestimmten Handtermin, völlig frei wählt, der nichts mit den Alltagsgegebenheiten zu tun hat, und diesen Handgriff, diese Handlung am jeden Tag möglichst zur selben Zeit, der wird zum besten, durchführt. Das kann wieder ganz so simpel sein. Das heißt, ich nehme ein Frühstück und mache jeden Tag am Mittag einen roten Punkt für den Kalender hinein. Jeden Tag. Für einen selbst ist es gar nicht so einfach. Am ersten Tag geht man auf den Daten dran und macht zwei Punkte und drei Rotes hinein. Am zweiten Tag geht es vielleicht auch noch und dann hoppla. Das habe ich schon 7 Tage lang vergessen, es zu machen. Das entfällt einem einfach. Man denkt nicht daran, es ist so unwichtig. Es geht also nicht darum, dass die Handlung irgendwas Besonderes bedeutet. Es geht nur darum, dass man die selber frei wählt und dass man sie mit Ausdauer, mit Durchhaltevermögen ausführt. Über einen längeren Zeitraum. Wieder etwa einen Monat. Man kann, wenn es beginnt zu funktionieren, dann sogar eine zweite, eine dritte, eine vierte Handlung dazu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das Taschentuch von der rechten Hosentasche in die Linse hinüber. Also ganz was Banales wieder. Nichts Großartiges, Geistiges. Und das geht überhaupt nicht. Es ist einfach eine Willenstraining, eine ganz simple Willenstraining. Das ist eine Konsequenz erfordert. Und besonders also nach diesen beiden ersten Übungen, wenn sie die wirklich durchführen, sie werden merken, dass sie ganz anders darstellen im Leben. Dass sie einfach eine sicherere Lebensführung in den Kleinigkeiten des Alltags auch haben. Also, es hat also sehr, sehr praktische Bedeutung auch. Zum Beispiel, es gibt viele Menschen, denen im rechten Moment nicht das Rechte einfällt. Es soll irgendeine Entscheidung treffen, irgendein Gedanken haben in einer Situation, es kann sich nun plötzlich überhaupt nicht sein. Sonst ist es 100.000 Dinge zu erzählen, aber jetzt in die Situation gehen und die Lehre. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll. Soll ich das schwarze Karton nehmen oder das graue Karton oder soll ich doch einen Pullover anziehen, soll ich eine Krawatte nehmen oder nicht? Ich weiß es nicht. Wieder banale Seite, das ist nicht witzig. Aber es wird bei den Kleinen wie bei den Großen Dingen. Sie werden sehen, wenn sie diese beiden Übungen, alleine diese beiden Übungen, seit man konsequent ist, gibt es diese Situation nicht mehr. Sie werden ganz einfach wissen, welche Entscheidung sie zu treffen haben. Das heißt nicht, dass man nicht auch einmal eine Fehlentscheidung treffen kann, weil einem nicht alles Fakten bekannt waren, aber und das geht nicht, aber sie werden sicher in ihrer Entscheidungsführung werden und sie werden sicher darin werden, initiativ in Handlung zu sein. Sie werden nicht sagen, ja, man müsste eigentlich und man soll es eigentlich und es wäre schon gut, wenn man täte und wir werden uns begreiflich überlegen und wir planen und man sollte etwas tun, wenn sie dann einfach hingehen und etwas tun. Und dann wird nicht gleich mein Gewalt verändern und das geht nicht, aber ich tue etwas. Und ich werde auch eben den richtigen Gedanken haben zu wissen, was ich tun kann, was Sinn macht in der momentanen Situation. Und sie werden vor allem dadurch Entscheidungen treffen, Taten setzen, die ganz von selber wesentlich besser mit den Gesetzmäßigkeiten der Welt harmonieren, als wenn sich die Blöder dann in die Luft ausdefinieren. Wenn einfach trotzdem dann in sich heraus einfach wissen, was verpasst an Entscheidung. Vor allem etwa auch im sozialen Zusammensein. Weil sozialen Zusammensein ist nämlich alles intellektuelle Spekulieren des Obersten. Das ist natürlich ein bisschen lästig, wenn man so hört, das sieht auch in der Psychologie und in der Soziologie über das soziale Zusammenleben der Menschen gefahrhaft wird. Das ist gefahrhaft wird. Wenn sie das umsetzen wollen, die Praxis, dann ist es die Katastrophe schlecht, das stimmt ja nur damit. Und man will streiten, dafür ist bei dem Psychologen und bei dem Soziologen, das ist die Basis schlecht. Also, da funktioniert einfach den Gelächsten. Das soziale Zusammenleben auf ganz anderen Größen schon. Das wäre nicht auf bloß mechanischen Größen, sondern etwas viel lebendigeres. Mit dieser Art des Denkens, das ist so schön, und mit dieser Art der Initiative des Handelns, ist einfach ein viel sicheren, auch sozialen Instinkt bekommen. Im Zusammenhang. Das Ganze verstärkt sich, wenn man die dritte Übung dazu nimmt. Die dritte Übung im dritten Monat, währenddessen man jetzt auch wieder die ersten beiden Übungen so nebenbei weiterzeigen hängt, aber jetzt das Gewicht eben auf die dritte Übung legt. Und da geht es jetzt um eine bestimmte Ausbildung des Gefühls. Die erste Übung war Gedankenkontrolle, also Denken. Das zweite war Willenskontrolle. Das kommt Kontrolle über das Gefühl. Und Kontrolle über das Gefühl heißt, dass ich mir nicht einfach mit der Stimmung, wie sie so daherkommt, einfach hingebe, also schwanke dadurch, so wie die Himmel hoch aufkommt und so tode betrübt, sondern dass ich mich einsicht, dass möglichst keine Erfahrungen im Leben völlig niederschmettern lasse oder auch, dass keine Freude vollkommen wegreißen lasse, in Euphorie bringen lasse, sondern dass ich in eine gewisse Gleichmut des Gefühls entwickle. Aber bitte eine Gleichmut des Gefühls, dass man es verwendet, ist eine Gleichgültigkeit des Gefühls. Also ich meine nicht damit, dass so eine Blauwarn werden ein Gefühl, ich soll keine Freude und kein Zorn und kein Ärger mehr erleben, sondern es soll eigentlich alles wurscht sein. Das soll ganz und gar nicht sein. Es soll nur so sein, dass das Gefühl insofern nach und nach verödert wird, dass es nicht mit mir durchgeht. Und das ist Herr, das Gefühl. Das ist gar nicht so leicht. Aber im Gefühl nehmen ist es besonders schwer in unserer Zeit und gibt uns dann die größte Schwierigkeit, mit dem Gefühl leben, heute fertig zu werden. Und sie verwechseln sehr oft bloße Emotion, die irgendwie durchfällt oder mit einem durchfälligen Gefühl. Wirkliches Gefühl entsteht erst dort, weil es unter der bewussten Führung des Ichs, das heißt meines eigentlichen Wesens gelernt habe. Dass alle diese Erlebnisse sorgt, die mit dem Ich sozusagen immer noch souverän drüber stehen und nicht fortgerissen werden. Von dann ist es eigentlich das Gefühl. Vorher ist es Emotion, Trieb, alles Mögliche. Und das in allen Situationen, also das wird einem natürlich nicht immer gelingen. Also es gibt schreckliche Erlebnisse im Leben, bei denen einem das nicht sofort gelingen wird, wenn man mitten in der Situation ist. Man kann sich das also nur nach und nach erwerben. Und erwerben tut man jetzt nicht dadurch, dass es mir am Anfang bei den Kleinigkeiten. Ich meine, wie viele Menschen sind bei Kleinigkeiten im Alltag unbeherrscht. Einfach irgendwas passt nicht, ich weiß nicht, das Schuhband oder Reis in der Früh und die können sein Wuhlband sein. Also, man ist halt ein Choleriker-Titel und jetzt reißt man das Schuhband jetzt eh schon einig und oh, davor steigt der Korn auf. Oder der Melancholiker wird anders reagiert, der passiert, das ist was anderes in Zukunft entsteht und das ist alles schon fest, was da entstehen könnte. Also ist er niedergeschlagen, da war jeder halt auf seine Weise. Einmal zu versuchen, mit dem Ich so souverän drüber zu stehen, als erstes einmal, will ich noch gar nicht sagen, dieses Gefühl in den Tanz zu bekommen, sondern das einmal mit einer gewissen, ja, sag ich mal, Gelüstigung zu betrachten. Beobachte ich das einmal. Was einem so alles im Tag unter kommt, dass man alles für Emotionen fällt, die, wenn man sie nur mit einer gewissen Distanz betrachtet, eigentlich sehr harmonisch sind. Oder was für Unsinnigkeiten man geärgert oder freut oder sonst was. Das einmal zu beobachten. Man lernt sich das ganz gut kennen. Und sie werden kennen, die betrachten sich die ganze Zeit lang üben, gelingt es ihnen aber auch, diese Emotion so in den Bild zu bekommen, dass sie nicht einfach mit ihnen durchgeht. Sie ist da, sie fühlen sie, sie erleben sie, aber sie drückt sie nicht nieder, sie reißt sie nicht in Euphorie in die Höhe, sondern sie können einfach damit umgehen. Und sie werden eines merken, dass nämlich das Gefühl bleiben, dass das nicht ärmer und lauwarmer wird, sondern im Gegenteil. Das wird viel reicher nuanciert. Und sie werden auch viel wacher, nämlich werden für das eigene Gefühl leben. Wir sind heute nicht sehr wach für das eigene Gefühl leben. Und darum haben sehr viele Menschen heute auch Angst davor, sich ihre Gefühle zuzulassen. Und ein banales Beispiel, eine Liebesbeziehung. Da muss ich mich darauf einlassen, auf die tiefsten Gefühle. Und die müssen wirklich von Herzen kommen. Und die machen aber auch verletzbar. Vielleicht habe ich mich getäuscht in den anderen und der verletzt mich zu tief. Natürlich riskieren wir lieber nicht. Also ist man lieber eher cool in der Beziehung und wieder distanziert, da baut sich seine Mauern und seine Schranken auf, um das nicht durchzulassen. Weil man könnte ja vielleicht verletzt werden und davor hat man wieder Angst. Und ja, aber das ist dann die schönsten Gefühle in der Welt verloren. Aus Angst davor, dass sie vielleicht negative Gefühle werden könnten. Also man verschleimt die schönen Gefühle aus Angst vor den negativen, die da sein könnten. Das wird heute sehr häufig. Also wir haben Angst vor den Gefühlen. Wir haben Angst auch, was in unseren Gefühlen vielleicht schlimmern könnte an emotionalen Kräften, die wir nämlich gar nicht beherrschen. Nicht wahr? Das Problem bei den Emotionen ist gerade, wenn sie nicht in Gefühle umgewandelt werden. Das heißt, in etwas, wo das Ich als Herr darüber steht und das jederzeit unter Kontrolle hat. Dann können die Emotionen natürlich mit uns durchgehen und dann besteht so eine, mit so einem Grundsachstück der Menschenheit vielfach darin, dass sie sich ihre stärksten Emotionen gar nicht eingestehen und sie möglichst ins Unterbewusstsein hineinzubringen. Möglichst in die Tiefen des Bewusstseins verschwinden, also das Unterbewusstsein verschwinden lassen, und dass ich auch nicht herankomme, ich würde mich nicht stören. Das heißt, ich bin halt auch an der Oberfläche ein ganz braver, wilderer Bürger, der also solche Emotionen überhaupt nicht sehen. Solche wüsten Emotionen oder was Gott sagt, habe ich nicht. Natürlich, als wohlerzogener Mensch habe ich oder nicht. Unten reißen sie. Und unten werden sie stärker. Viel stärker. Und wehe, es kommt eine Situation, die dann diese Emotionen an die Oberfläche treibt. Und solche Situationen können kommen. Nämlich dann kommen, wenn das Ich also aus der Bahn geworfen wird, durch alles Mögliche, durch all diese Ereignisse zum Beispiel, denken Sie nur, wir haben heute von der Nazi-Zeit gesprochen, was da der Fall war. Die Menschen zu Bestien werden Menschen, die aber im normalen Alltag ganz andere Leute waren. Das waren also nicht irgendwie so, sag ich nicht, furchtbare Gestalten auf der Geisterbahn, wenn man sich von 10 Kilometer ansieht, wie böse sie sind, wie entsetzlich sie sind, von denen man auch während des ganzen Lebens vorher keine Sorge kennt, das wird also eine abscheuliche Bestie werden. Und sie würden nicht. Die bildesten, verarschten Leute würden nicht. Ich glaube, das ist die oberste Riege bei den Nazis. Weil es so mutverdichtete Familienväter und alles. Und plötzlich war eine Situation da, wo gewisse Kräfte, die im Untergrund da waren, die sie in keiner Weise beherrscht haben, einfach durchgekommen sind. Und das Interessante ist aber, dass die andere Bilder der Sämtlichkeit irgendwo daneben gestehen bleibt und ihr Leben ganz normal weiterlebt und sie gar nichts sind dabei. Das ist wie, wenn der Mensch in zwei Hälften gespalten würde. Das eine agiert so und das andere agiert so. Und das sind zwei Hälften, die nichts miteinander zu tun haben. Es ist eine große Gefahr, weil in den Menschen schlummert ein immenses, auch emotionales Potenzial. Also in anthroposophischen Sinn gesagt, sind es sehr Freigräfte, die vor ihnen sind und von denen sehr, sehr viele noch nicht geleitet sind. Und das wird nicht zu fest, das wird gemacht. Aber dazu müssen wir mit ihnen umgehen lernen. Also das ist nicht diese Übung, die Eignung, die Gefühl. Bewusste Führung des Gefühls durch das Ich. Die bringt eigentlich Emotion zum Gefühl und zur Verehrung dadurch, dass das Ich als Herr darin lebt. Und Sie werden auch sehen, wenn Sie diese Übung so mit jemanden Kleinigkeiten des Alltags machen. Das ist etwas so wie 30 Sekunden oder mit Freundin, der Bleistiftspartner und dann, wie tue ich da? Ärgere ich mich darüber? Oder nicht? Ich habe beobachten zu lernen in einzelnen Situationen. Und wenn ich bemerke, ich ärgere mich darüber, dass ich mich das nächste Mal passiert, mich nicht mehr zu ärgern darüber. Dann zu bemerken, wie da wieder das Gefühl des Ärgers aufstehen, oder ich hab das in der Ich. Wenn Sie das nur konsequent genug eine Zeit lang tun, ein Monat, ein Jahr, wie auch immer, oder gerne wird dann ein Monat Übung vor, aber das, manche brauchen vielleicht ein Jahr lang oder 10 Jahre lang, das ist ganz egal. Sie sind das eine wirkliche Grenze. Dann werden Sie merken, dass aber im Leben überhaupt eine gewisse besonnene Ruhe aufstellt. Eine besonnene Ruhe, die auch davor bewahrt, etwa sozusagen Angst zu haben vor dem Schicksal. Diese Menschen haben Angst vor dem Schicksal. Das kann man nicht alles passieren. Weil ich kann keine Angst haben. Es gibt doch entsetzliche Krankheiten, die nicht alle treffen können. Ein Unfall kann man massiv so schreckliche Sachen. Ich kann schon alles auf mir passieren. Und man hat das ganze Leben lang Angst, bevor mir überhaupt was passiert ist. Also man ist schon fix und fertig, nur aus der Angst vor dem, was vielleicht alles geschehen könnte. Und macht sich fertig, bis zur körperlichen Krankheit hinein, fertig das, was vielleicht möglicherweise geschehen könnte, wenn. Menschen könnte letzter, dann ist nämlich ausspekuliert, was alles passieren könnte, wenn und die Angst der Zeit. Diese Dinge werden wegfallen, diese Angst wird wegfallen. Sie werden einfach eine gewisse Ruhe und Sicherheit im Gefühl kriegen, sich erwerben und das auch ausstrahlen in gewisser Weise. Ich habe mir auch durchaus das Wohlfühlen dieser die anderen Menschen. Also Kontrolle des Denken, des Willens, diese drei wichtigen Sachen. Damit haben wir eigentlich gearbeitet oder arbeiten wir an einer Erziehung unseres Seelenlebens. Das ist diese eigentlich die Grundsätze des Lebens, die man denken, fühlen, wollen. Und so kommen wir jetzt langsam in die Führung des Ichs, dieser Übung. Es gibt aber noch weitere ergänzende Übungen, die dazu kommen müssen. Im vierten Monat ist die sogenannte Übung der Positivität. Das besteht darin, in allem, was einem im Leben begegnet, in allem, was wir erfahren, in allem, was wir sehen in der Welt, das Positive zu sehen. Zu sehen, das Schöne, das Gute, das Vortreffliche, das Entwicklungsfähige, ohne diese übersehen, was alles an negativen Dingen bald. Natürlich, also wir können das kritiklos werden und sagen, also, das ist deiner Kritikung so positiv gewesen. Also, die Welt ist die Schönste, die Beste, wir können dann die gemütlichen Träger festen und dann alles passt. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Das ist damit gemeint, versuchen wir selbst in aller negativsten Situation, in aller schlimmsten, in der aller schlimmsten, in der aller schrecklichsten Situation, das zu sehen, was an dieser Situation auch noch positiv sein könnte. Und es gibt in allem etwas, was auch positiv ist. Es gibt nämlich nichts in der Welt, was nur negativ und nur positiv ist. In Wirklichkeit ist alles eine gewisse Mischung, selbst im Schrecklichsten ist noch ein positiver Kern, nur der Opfer sehr, sehr versteckt. Und der verhilft. Und jetzt geht dann nochmal die Konzentration auf dieses Positive zu richten. Oder Steiner schildert etwa eine Christuslegende, eine persische Christuslegende, die schildert das sehr gerne. Und zwar, da geht der Christus mit den Jüngern auf den Berg spazieren und sie kommen vorbei an dem verwesenden Kadaver eines Kindes. Das stimmt, dann schaut natürlich hässlich aus und alle Jünger wenden sich mit draußen ab, nur Jesus bleibt stehen und bewundert das wunderschöne Gebiet des Kindes. Die wunderschönen Szenen, die da schon vorschauen kommt, und er freut sich daran an diesen wunderschönen Szenen. Also in den zugrunde gehenden, in den Absperrten, in den Verwesenden noch das Positive dieser wunderschönen Form zu entdecken. Versuchen Sie einmal, die Zeiterscheinungen auch darauf hinzuzufügen. Wir haben ja auch sehr viel Kritik schon geäußert. Das kann man und das soll man. Man soll damit kritisch werden. Aber man soll zu gleicher Zeit die positiven Dinge auch heraussehen. Und sich vor allem auf sie konzentrieren. Denn ganz klar, nur das Positive ist das, was ein Teil für die Zukunft werden kann. Das Negative, sagen wir ja, das ist die Hindernisse, gut, da müssen wir beachten, aber die helfen uns nicht weiter. Wo sind die winzig kleinen positiven Samenkörnchen, die wir sonst finden? Auch in Zeitgeschehen, von allen. Also, einfach positiv, nämlich nicht zu dem werden, was sie manchmal auch ein bisschen ist, dass sie alles kritisiert, alles besser weiß und alles erzählt, anders sein könnte. Und sein sollte und geistgemäßig sein sollte und so fort. Und dann aber nicht umsetzen davon. Also nur kritisieren kann ich nicht, sondern der positive Fortschritt wird dort bestehen, in dem, was sie bei uns herum in der Welt nicht sind, einfach zu keinen kleinen, wenigen vielleicht wenige, vielleicht auch viele positive Kerne zu finden, die positiven Eltern zu finden. Und die einmal ganz, ganz bewusst ins Auge zu fassen, also auch im Kunstgeschehen zum Beispiel, auch das Positive zu finden, wenn man vorhin gelesen haben sollte. Die 99,9% nicht. Okay, braucht nicht. Das 10% ist ganz verursacht und ist der Keim der Geschichte. Auf den kann man was machen. Finden muss man nicht. Unterscheiden lernen muss man nicht. Aufmerksam werden darauf. Das Positive zu sehen heißt eben, das wirklich bewusst zu sehen. Das heißt eben aber auch nicht das Negative als Positives zu sehen. Ja? Also kein Missverständnis darüber. Nicht etwas, was Negatives ist, negativ. Auch. Da hat die Eisenbahn drüber. Ich soll nicht den Positiven erklären. Aber ein kleines Positives vielleicht irgendwo drinnen ist das auch. Die Kraft zu finden. Darum geht es. Und wichtig ist dabei vor allem, dass man sich in der ganzen Situation wirklich so weit das irgendwie geht, frei macht von aller persönlichen Sympathie oder Antipathie, die man sieht. Und jeder von uns hat persönliche Sympathien und Antipathien, die fängt an, wenn man bei der Kunst wieder fährt, fängt er dann nicht sicher, wenn man der eine liebt Mozart und kann Wagner nicht ausstellen und der andere sagt, ich will nur Wagner hören und der dritte sagt, Schönberg ist das Ultimative, wie auch immer. Weil das halt seinen Naturellen in irgendeiner Form entspricht. Das kann ich ja wirklich sehen. Ich kann sagen, für mich gibt mir das am allermeisten diese Art Musik. In Ordnung. Aber das heißt noch nicht, dass die eine schön und die andere nicht schön ist. Also dass das eine positiv und das andere negativ ist. Hat damit noch gar nichts überhaupt nicht zu tun. Also es ist, wird sehr gut sein, wenn man diese Übung macht, sich vor allem zu konzentrieren auf die Stimme und auf die Intelligenz. Wenn man sich die Erscheinungen in der Kunst und die von Haus aus sagen, uninteressant, das mag ich nicht, das ist schon so wichtig, wenn ich anschaue, das widert mich an und will überhaupt nicht. Das würde ich einmal sagen, für das Positive zu finden. Bei dem, was man völlig zuwiderläuft, vielleicht gibt es irgendwo was Positives zu finden. Kann ja durchaus sein. Ich weiß, es gibt in der Statistikprüfung heute in der gebildeten Kunst, die Verlag am ersten, das meine ich, ist der Eier angewandt und das sieht man für die Zügelwortführung dieses Kunst, wenn ich irgendwer erklärt habe. Kann sein. Es gibt aber so Unterbilder, die vielleicht fast genauso entstanden sind und genauso ausbauen. Und denen habe ich trotzdem was drin. Es ist nicht alles schlecht. Es ist nicht alles schlecht. Es gibt keine Unterschiede drinnen. Und wenn sie sich in den Üben werden, sie langsam nur noch auf diese Unterschiede erkennen werden. Weil das Positive in den Dingen ist eine reale Kraft in Wahrheit. Und sie werden nur, wenn sie sich so üben, ausnahmefähig dafür. Die meisten Menschen sind nicht dafür ausnahmefähig. Sie sind nicht aufnahmefähig dafür, nämlich die positiven Kräfte, die in der Welt in unserem Wahr sind, aufzunehmen. Weil sie sich durch ihre Kritik eine Mauer bauen im Grunde. Das ist ihr fester Panzer, das ist ihr Panzer, den wir uns bauen, um das nicht loszulassen. Also, das Positive suchen, indem wir schon in die Wahrheit gehen. Auch diese ganz besonders, und das ist ja auch interessant, aber es ist ja besonders schwer. Es gibt Menschen, die kann man einfach nicht ausgehen. Man kann auch nicht mitreden. Man weiß eigentlich gar nicht warum. Selber unsympathisch. Das ist ja nicht das Positive, das uns zu finden. Obwohl er mal unsympathisch ist. Das heißt nicht, dass ich mein Winter mit dem Sinn in Verbrüderung umarmen müsste, oder dass ich das eigentlich ein Wunder wie ein Spruch. Und so sehe ich, was ist das für eine neue, gesundliche Taktik, die dort jetzt kommen, wenn man sich für die Antipathie auf Gegenseitigkeiten auch. Ja, aber versuchen Sie einfach, was Positives zu finden. Was ist das Positive? Was macht ihn gerade dadurch, dass er so ist? Und was ihn mir so unsympathisch macht, was macht ihn aber vielleicht gerade dazu, zu einem wichtigen Menschen, um einen ganz bestimmten Beziehung? werden Sie bei den Mitarbeitern merken, auch über sich selbst das Unternehmen lernen. Sie werden nämlich merken, dass vielleicht gerade aus der Fähigkeit auch die wir total fehlen. Eine fünfte Übung. Die auch nicht sehr einfach ist, sondern nie sehr einfach war. Unvoreingenommen. Allen Erlebnissen, allen Erzählungen, die man entgegennimmt, hat ein bisschen Neuigkeiten entgegenzutragen, die jetzt alles, was man liest, irgendwo, sind alles zunächst einmal völlig unvoreingenommen. Wenn man sagt, du, der Stefan Sturm steht, der Stefan um 30 Grad schief, nicht so viel, dass es ihm möglich ist, nichts mehr. Also, ich werde eigentlich wirklich nicht geben, aber wenn man nicht mit der sofort, na, das kann es nicht geben. Sondern mal unvoreingenommen Nische geht, sich das anzuhören und sich kein Urteil mehr selber zu bieten. Weil kann ich auch kein wichtiges Urteil mehr selber sehen. Weil, wenn ich das vorstelle und das sehe, dann kann ich sagen, ja, das schief oder das nicht schief. Aber vorher kann ich das eigentlich nicht sagen. Das ist ein banales Beispiel. Aber auch also Dinge, die völlig gegen die gängige Überzeugung sozusagen ist, einmal unvoreingenommen aufzunehmen. Wird fast grundsätzlich nicht gemacht. Wird zum Beispiel systematisch nicht gemacht in der Wissenschaft. Die Wissenschaft besteht darin, so wie sie heute aufgebaut ist, egal ob sie in den Geisteswissenschaften oder auch in den Naturwissenschaften ist, dass sie beruht auf einem System von Theorien oder Anschauungen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und man versucht, jede neue Erfahrung, jede neue Erscheinung in das System dieser Theorien einzusetzen. Das heißt, sie zu betrachten unter dem Vorurteil dieser Theorien. Ich will jetzt damit das nur als negativ betrachten. Das ist eine gewisse Notwendigkeit, ich bin selber Naturwissenschaftler, ich komme auch nicht herum, dass dann gewisse Schwarze Dinge mal aus dem Blickwinkel einer bestimmten Theorie hat, beleuchten. Aber konkret heißt das, dass ich jede neue Erfahrung im Lichte eines Vorurteils betrachte, dass ich für die Sicherheit halte oder zumindest für sehr wahrscheinlich annehme. Und im Grunde betrachten das, was die ganze Welt unter irgendwelchen Vorurteilen. Das heißt, Vorurteile, die wir schon gebildet haben, bevor wir die Sache noch sehen. Man sagt, vielleicht sind wir ja, um eine Sache zu verstehen, was bedeutet eine Sache verstehen, eine Sache verstehen, bedeutet eigentlich die Einordnung in das System der Gedanken, die ich mir bisher gemacht habe. Ich schaue, wo das Problem seinen Platz sucht, wenn es keinen Platz findet, dann steht das auch nicht skeptisch gegenüber, dann wird es schwierig irgendwie. Da fängt man mal an, dass wenn man das nicht mehr kann es sein, wie das dann erlebt wird, wenn man das System hat. Nein, denke lieber mal Unvoreingenommenheit. Unvoreingenommenheit heißt wieder auch nicht, jeden Blödsinn zu glauben. Das heißt es auch nicht. Kommt der Erzähler zum größten Blödsinn. Stell mich dem gegenüber vor, dass ich unbefangen bin. Das heißt, ich lehne es weder ab, noch glaube ich es einfach. Sondern nehme nur zur Kenntnis, wer hat mir Gott so und so. Nicht mehr. Und beurteilen werde ich es, wenn ich die Gelegenheit habe, das, was mir jemand gefasst hat, mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Dann werde ich beurteilen, vorher nicht. Gerade diese Unvoreingenommenheit ist etwas, was unglaublich den geistigen Horizont erweitert. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung überhaupt, um den geistigen Horizont zu erweitern. einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und die Dinge nicht schon von Haus aus auszusondern, weil sie nicht in unser System passen. Und in Wald gehen wir nämlich schon wahrnehmen, so dass die Welt, dass wir alles das, was nicht ins System passt, ausfiltern, zur Seite bringen. Und dabei das meiste übersehen. Wie der Beispiel Naturwissenschaft, da wird es systematisch gemacht. Das Interessante ist das, was messbar und zählbar ist, weil ich das dann in mathematische Formeln übersetzen kann. Und alle anderen Eigenschaften der Natur werden für uns ausgeblendet. Dann sage ich natürlich das System, damit kann ich nicht anfangen. Mit Fachqualitäten kann ich als Physiker nicht anfangen. Mit Wellenlängen will ich messen. Also, von hier ist nur das, oder sortiere ich nur das aus der Wahrnehmung heraus, was ich messen lässt, also die Wellenlängen, die sich entdecken lassen. Der Farbeinfluss ist später uninteressant, unwissenschaftlich. Die Wissenschaft hat es ganz anders gemacht, hat ein ganz anderes System aufgestellt, das natürlich von der heutigen Naturwissenschaft das wenig wissenschaftlich angeschaut ist, in Wahrheit aber ganz andere Aspekte der Natur. Und das haben wir sehr wohl, sehr präzise herausbringt und beobachtet, nur mit ganz anderen Mitteln. Und da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Also einfach einmal unbefangen an die Dinge heranzugehen und sie beurteilen, eigentlich aus der unmittelbaren Anschauung heraus. Da kommen wir wieder zu uns, das, was wir genannt haben, anschauen, die Urteilskraft, das hat dann mit den Wolken zusammengekommen, mit der Witterung. Dieses Anschauen üben und sich die Gesetzmäßigkeiten von der Welt sagen zu lassen. So wie ich sie unmittelbar wahrnehmen und aufnehmen kann, ohne sie zum Messen zunächst einmal an den Vorwissen, das ich gehört habe. Das ist unheimlich schwer. Das ist unheimlich schwer, diese Unbefangenheit zu entwickeln. Natürlich gilt das ganz besonders auf den geisteswissenschaftlichen Sachen, den anthroposophischen Sachen gegenüber. Weil wenn man das herankommt, ja, das meiste davon widerspricht man in Wahrheit nicht der Wissenschaft oder sonst was, aber es ist schon wieder selbst ungewohnt und wird fremdartig für jemanden, der ganz neu herankommt. Es wäre. Es gibt zwei Fehlermöglichkeiten. Der eine Fehler ist der, der halt eine Sehnsucht nach dem Geistigen hat, also ich sauge das in mich auf und glaube alles sofort und Laura oder Steiner hat gesagt, so ist es und das geht ihm auch und das wird verschwinden so. Das ist ein Fehler. Das ist der andere Fehler ist, wenn ich sage, ach, das ist ein Blödsinn, das passt jetzt in meiner Wissenschaft nicht mehr, da kommt mit mehr Kenntnis dazu und in der Superphase nach einer Fantasie. Hernehmen, unbefangen einmal aufnehmen, sich damit beschäftigen und schauen, ob sich mit dem Leben was ändert, wenn ich damit beschäftige. Und die etwa diese Übungen hernehmen, die immer da besprechen, und die Geschichte und die positive Leben ändert. Und nicht den negativen ändert. Ganz im Praktischen, ne? Das ist wirklich das gar nicht eine hohe geistige Einsicht. Also wenn es dann einfach im Leben praktischer. Wie viel praktischer sind die Einzelheiten? Sie werden es vor allem dann werden, wenn sie jetzt diese Übungen, diese fünf Übungen, die wir besprochen haben, im sechsten Monat alle Trennung gleichgewichtig haben. Also alle gleichmäßig abwechselnd jeden Tag wieder. Und versuchen sie alle miteinander zu verbinden, diese Übungen. Die sechste Übung besteht eigentlich darin, diese fünf Übungen bis hierher im Gleichgewicht miteinander zu bringen. Also die Gedankenkontrolle zu üben, die Initiative des Willens zu üben, dass er eine Handlung durchführt aus eigenem Willen. Der Gleichmut des Gefühls, also diese erhöhende Gefühl, das ist das Entwickle, die Positivität. Also an den Dingen, an den Ereignissen des Positives zu sehen und die Unvoreingenommenheit. Diese fünf Sachen, das wirklich im harmonischen Gleichgewicht Tag ein, Tag aus zu üben. Das in einen Gleichgang zu bringen. und wenn sie das tun, das ist zumindest einmal diese 6 Monate lang probieren, das ist das Feld, wie man sich erinnern kann, dann werden sie sehen, dass ihre Bewegungen anders werden, sicherer werden, dass ihre Konzentrationsfähigkeit natürlich eine andere wird, dass sie initiativer im Leben werden, überachtet im Alltagsleben werden. Ja, es wird ein formalen Sinn, glaubt man eben, dass man sagt, es wird, sie werden von ihrer Handschrift bekommen werden. Wobei es halt schreibt man immer so viel mit der Hand, das gibt man mehr im Computer und da wird man vielleicht weniger merken. Aber sie werden von ihrer Handschrift merken und den Bein halten. Es wird etwas zu ändern beginnen. Und sie werden eine größere Ruhe, eine größere Besonnenheit und vor allem auch eine größere Klarheit im Alltagsleben, auch in schwierigen Situationen, eine größere Klarheit erwerben. Weil es gibt viele Situationen, Stresssituationen, also so, wo man dann oft nicht gelähmt vorstellt und muss manche Projekte auch reagieren. Sie werden selbst und selbst und diese größten Anforderungen, die uns die Fähigkeit, auch die Möglichkeit finden, mit zur Ruhe zu kommen, sich zu atmen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und Personen einfach die Dinge anzupassen. Und wenn man diese Übungen dann weiter pflegt, weiter steigert, dann haben sie natürlich auch einen sehr vorbereiteten Charakter, für das Geistige, das uns zunächst einmal zu einer, wie soll ich sagen, Wahrnehmung, zu einer unmittelbaren hinsichtigen Wahrnehmung des Geistigen führt das sicher nicht, aber das uns doch dazu führt, dass die geistige Welt beginnt, in Gedanken zu uns zu sprechen, mit seinem Herz Gedanken zu uns zu sprechen. Die geistige Welt beginnt in einer Gedankensprache zu unserem Herz zu sprechen. Gerade durch diese 6 Übungen, damit hängt es zusammen. Es hängt damit zusammen, dass gerade durch diese Übungen die Werkzeuge derzeit ausgebildet werden. Die Werkzeuge, die zusammenhängen mit der sogenannten Weltfläche und Weltsysteme in der Herzkirche. Wenn wir davon sprechen, dass wir in unserer Zeit langsam zum Kopf denken, dass die Kolonie des Werkzeugs und die Verschiedenen, dann hängt es einfach damit zusammen, dass wir das ätherisch-astralische Herzzentrum ausgebildet wird. Und dass das eine regelmäßigere, geordnete Gestalt bekommt, sodass es zum Wahrnehmungsorgan der welchen Gedanken wird, und dass der welchen Gedanken aber in einer sehr gemütlichen Form möchtet sein. Wir erleben natürlich nämlich vor allem einmal so etwas wie, Seelenwärme und Seelenkälte, die einen von den Kindern und von den Ereignissen der Welt zuströmen, aber eine Seelenwärme und Seelenkälte, die nicht nur allgemeine Empfindung ist, sondern die eine sehr strukturierte Empfindung ist, die uns sehr viel Klarheit gibt über die innere Qualität der Ereignisse, der Menschen, denen wir begegnen, auch den Naturdingen gegenüber. Indem wir etwa alles, was ein werdendes, wachsendes, reifendes, sich entwickelndes, in die Zukunft weisendes ist in der Natur, dass das eben eine ganz bestimmte Qualität von Seelenwärme verstreut wird, dass sie gehört, wahrzunehmen lernen. Oder anderes, was ein untergehendes, absterbendes ist, das eine sehr spezifische Seelenkünfte ausstrahlt. Dasselbe aber auch gegenüber sozialen Erfahrungen, im sozialen Leben. Aber das ist eine ganze Menge Kräfte, die haben Geistes. Aber es gibt auch natürlich, es gibt auch ein paar Wärmeinsätze. Aber bitte, das Ganze ist mehr als Gefühl aus dem Bauch heraus. Das hat man ja so aufmachen, dass man sich auch sagt, das ist Geistes, das ist vielleicht Herangehung. Das ist noch sehr etwas Wahres. Diese Wahrnehmung wird etwas sehr Präzises, sehr Konkretes. Und vor allem verbindet sich damit mit einer gewissen Inspiration, auch wie könnte man es denn ändern. Sie könnte man nämlich in seinen Tätigkeitsbereich einmal das ist ja das Wichtigste. Menschen sagen immer, sie können das kaum verstehen, indem sie sich alles schlecht in der Welt, aber das kann nicht sehen. Also, es bleibt relativ nicht und das ändert sich nicht. Ja, man kann sicher nicht die ganze Welt von einem auf den anderen ändern, ist aber auch nicht notwendig. Aber jeder kann in seinem Tätigkeitsbereich, der kleiner, größer, enger, weiter ist, ist ganz egal, kann er etwas umsetzen. Wenn er nur den Ansatzpunkt dafür findet. Und genau dafür werden die Rahmen gehört. Das wird also insbesondere, dass diese sogenannten Nebenübungen ausgebildet. Und es entsteht dafür ein Denken, ganz im israelischen Sinne. Wenn wir Michael Gottes auch darüber gesprochen, wir leben in Michael-Zeit also, es soll das Denken erneuert werden im Sinne Michael. Michael ist eigentlich der Verwalter des Denken, wenn Sie so wollen, des kosmischen Denken. Also das Denken, das in der Natur überall draußen wird. Und wir sollen lernen, einen Zugang zu diesem Denken, Denken zu bekommen. Mit unserem Herzen Zugang zu bekommen. Und das ist möglich, wenn ich zum Abschluss noch einmal die Werte erleben, die von Michael Popper gelesen habe, von Elder Steiner, die auf das hinweisen. Und er sagt, das Michael-Zeitalter ist angebrochen. Die Herzen beginnen Gedanken zu haben. Die Begeisterung entspringt nicht mehr bloß mystischen Dunkel, sondern gedankengetragene Seelenfragen. Wie verstehen heißt, Michael kann die nicht aufnehmen. Wenn wir diesen in der Praxis versuchen. Und wenn wir das versuchen, dann gerade aus dem heraus, dann wird es auch die Probleme der Gegenwart anfangen. Wenn Sie noch Fragen sind, so Anregungen, die haben wir das Beispiel. Da kann er auch, also das wird leider deutlich, auch diese Sessionen noch sagen, das können Sie noch sehr zentral vorstellen, oder? Gut. Aber es soll sozusagen immer Gespräch sein, ein imaginäres oder ein wirkliches Gespräch mit diesem Termin. Danke.